Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut zur Macke Ich. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und begleite euch durch diese Sendung. Ich habe immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für euch rund um die Themen Karrieregestaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um die Fragen, welche Hürden gibt es bei der Karrieregestaltung? Wie kann ich denen begegnen? Und welche Erfahrungen bringen meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für euch mit, die sie mit euch teilen hier? Ich kann euch versprechen, es ist immer wieder spannend und es gibt viele neue Impulse. Und wenn euch das Thema genauso brennend interessiert wie mich, gibt es mehr davon in meinem Buch, wie Frauen erfolgreich in Führung gehen, jetzt auch als Hörbuch für euch erhältlich. Viel Spaß, gute Unterhaltung und viele kleine Aha-Momente. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zur Marke Ich. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast im Studio. Diesmal begrüße ich Monika Heinhold, unsere Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein. Ich bin ja selbst Schleswig-Holsteinerin und bin deshalb noch einmal umso froher, Sie heute hier zu haben, Frau Heinhold. Ihren Lebenslauf mal im Vorfeld angesprochen, der ist ja wirklich sehr bunt. Wenn wir mal ganz vorne anfangen, dann haben Sie, ja, das fand ich sehr beeindruckend zu lesen, als erste Klassenlehrerin Loki Schmidt gehabt. Sie sind dann nach der Realschule, haben Sie sich für eine Erzieherinnenlaufbahn entschieden, wollten danach eigentlich Lehrerin werden. Dazu erzählen Sie sicherlich gleich noch etwas mehr. Haben sich dann auf Weltreise begeben, um dann nach der Rückkehr sich der Politik zu verschreiben. Seit 1984 sind Sie Mitglied der Grünen, waren lange parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Landtag, seit 2012 Finanzministerin des Landes Schleswig-Holsteins, seit 2018 dann alleinige stellvertretende Ministerpräsidentin. Ganz herzlich willkommen, Frau Heinhold.
Ja, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
Und ich würde gerne so mit der ersten Frage mal starten, nämlich mit diesem sehr spannenden Lebenslauf, den Sie haben, wie Sie so zu der geworden sind, die Sie sind. Also, dass Sie uns vielleicht mal einen kleinen Einblick geben in so wichtige Schritte in Ihrer Entwicklung auf, ja, hier diesen Sitz, den Sie in der Politik in Schleswig-Holstein haben.
Ja, ich bin die ersten Jahre in Hamburg-Langenhorn aufgewachsen, wo in der Tat meine Grundschullehrerin Loki Schmidt war. Dann sind wir aufs Land gezogen und hatten dort eine alte Zwergschule, meine Eltern mit vielen Kindern, mit Tieren und. Ich war ein freiheitsliebender Mensch, die draußen viel Natur, an die Tieren, habe alles genossen. Und dann kam die Zeit, wo tatsächlich der saure Regen unsere Wälder sichtbar zerstörte. Und es kam die Zeit, wo die Atomkraftwerke gebaut werden sollten und wo die ganze Frage der Umweltpolitik damals wirklich sehr intensiv diskutiert wurde und eben die Schäden auch schon sichtbar waren. Und in dieser Phase habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich in meinem Leben machen, wie ich in Deutschland leben, wie ich woanders leben, und habe meinen Rucksack gepackt und bin ein Jahr mit meinem Herrn damaligen Partner rund um die Welt gereist und habe dort unglaublich viel gesehen und erlebt, viel Armut erlebt in Südostasien, viel Umweltverschmutzung, Meeresverschmutzung, all das. Und wir sind dann über China zurück mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Das heißt, wir haben auch in China die Menschenrechtssituation sehr hautnah erlebt, weil das ja eine Zeit war, wo Menschen dort öffentlich auf dem Marktplatz noch gehängt wurden, wo sehr dramatische Bilder auch. Und als ich dann wieder zu Hause war, war klar, ich möchte in Deutschland leben, ich möchte Familie gründen. Und wenn das so ist, dann fühle ich mich auch verpflichtet, dafür zu sorgen, mit dazu beizutragen, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Und es liegt damals an ehrlicherweise nur die Grüne Partei, weil das eben die Partei war, die damals die Ökologie schon stark thematisiert hat, haben wir das bei weitem noch nicht gemacht haben.
Das heißt also, diese Weltreise, die Sie gemacht haben, war so wirklich der Impuls zu sagen, ich muss mich engagieren, ich muss sehen,
dass ich Stellschrauben finde, wo ich meinen Fußabdruck hinterlasse und die Welt ein kleines Stück besser mache. Ich mich natürlich bei diesem Hintergrund, den Sie haben, in Ihrem Lebenslauf lässt sich ja sehr schön nachlesen, dass Sie gesagt haben, naja, Schule, vor dem Abi gesagt, nee, ich möchte doch lieber ja was Handfestes machen. Also Sie haben sich dann ja für den Erzieherinnenberuf entschieden. Nun ist das ja ein wirklich weiter Weg, vermute ich mal, von dieser Entscheidung hin zu einem sehr zahlenlastigen Job, den Sie aktuell haben. Und dann jetzt natürlich immer dieses Engagement im Hintergrund, politisch aktiv zu sein. Wie passt das zusammen?
Ich war auf dem Gymnasium, auf dem ich in Bad Bramstedt war, nicht sehr glücklich, weil es sehr elitär aufgestellt war. Und ich eher so ein handfester Mensch bin. Ich mache gerne Dinge, ich sehe gerne, habe bestimmt Erfolg. Ich habe eine Zeit auch noch mal Tischlerarbeiten gemacht. Also bin eher so ein bisschen in der Praxis, halt auch handfester verankert. Und dieses Gymnasium und ich, wir passen nicht zueinander. Ich wollte tatsächlich Lehrerin werden. Und damals war es so, dass meine Eltern dann mit mir zum Arbeitsamt gegangen sind, zur Berufsberatung. Und die haben mir dann ausgezeigt, dass ich den Beruf der Lehrerin erreichen kann, auch mit mittlerer Reife, über den Weg der Erzieherin, dann Sozialpädagogik studiert und dann Lehrerin. Und habe gesagt, okay, dann mache ich das einmal und starte als Erzieherin. Und dann habe ich in dem Berufsfeld zudem sehr spannende Arbeitsbereiche gehabt, so wie ich gerne gemacht. Und hatte dann einen Studienplatz, das war aber parallel zu der Entscheidung, mache ich die Weltreise oder nicht. Ich hatte 10.000 Mark gespart und mir war die Weltreise in dem Moment wichtiger. Deshalb bin ich den Weg gegangen. Und als dann das nächste Mal die Entscheidung anstand, studiere ich nicht, habe ich mich für die Kinder entschieden, nie bereut, zwei fantastische Söhne. Und dann war ich im Kreistag und dann war ich auch schon im Landtag. Und ich hatte in der Kreistagsarbeit, in der Kommunalarbeit, das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, dass einfach mal Politik direkt zu erleben. Und im Kreistag habe ich eben festgestellt, dass die in der Sozialpolitik für soziale Gerechtigkeit praktisch nichts erreichen, wenn der Finanzausschuss und die Finanzerin, meist ja Männer, Finanzer, immer sagen, geht leider nicht. Und dann sagen die Sozialpolitiker, ach Mensch, wissen wir jetzt auch nicht, jetzt zahlen können wir nicht umgehen. Und deshalb bin ich dann als Sozialpolitikerin im Kreis dann sehr schnell in diesen Finanzbereich gegangen, nicht im Ausschuss, aber im Kreistag. Und als ich dann im Landtag war, habe ich gesagt, ich will den Bereich weitermachen, Finanzen. Und ich hatte Glück, mal Männer, die ja sonst noch sehr hart in diesem Bereich waren, die wurden Minister und Staatssekretär, auch parlamentarische Geschäftsführer, die waren alle gut beschäftigt. Und da war die Lücke und da bin ich rein.
Okay, jetzt sagen Sie, da hatte ich Glück, das höre ich ja oft von Frauen, das höre ich fast nicht von Männern, ne? Also so im Sinne von, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich stelle mir das schon herausfordernd vor, also so einen Weg zu gehen und dann auch ja in diesem Bereich sich zu positionieren. Ich erlebe oft, dass Frauen eher reingehen und sagen, na, ich weiß nicht, ich traue mir das erst zu, wenn mir andere sagen, du kannst das, oder wirklich sagen, wir brauchen dich da. Also ich von alleine werf nicht so unbedingt meinen Hut in den Ring. Wie ging es Ihnen da? Das hört sich jetzt ja so an, dass Sie sagen, ja, da war die Möglichkeit zu gestalten und ich habe mich dann auch getraut. War das tatsächlich so oder hatten Sie da auch manchmal so innere Zweifel im Sinne von, kriege ich das hin?
Also am Anfang, als ich in den Kreistag gegangen bin, war ich tatsächlich unsicher und das war die Quote. In der Grünen Partei ist ja die Quote sehr hart und Männer können nur etwas werden, wenn sie Frauen motivieren, auch mit Lobbyisten zu gehen. Und dann habe ich aber im Kreistag die Erfahrung gemacht, dass ich es kann, dass es mir Spaß bringt. Und ich habe im Kreistag gesehen, wer denn aus dem Kreistag heraus Landtagsabgeordneter wird. Und darüber ist mir auch klar geworden, wenn die das können, kann ich das auch. Und als ich dann in den Landtag gegangen bin, wollte ich Finanzpolitik machen, habe das auch deutlich gemacht. Aber wie gesagt, es brauchte auch die Möglichkeit zu sein, dass er nicht auch drei andere sagen, ich aber auch und ganz vorne. Und dann habe ich aber nachher diesen Finanzbereich, den ich da einmal drin war, habe verteidigt und habe auch, als ich Finanzministerin wurde, 2012 diesen Machtanspruch sehr klar auch gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen gestellt. Und die Partei fand das aber auch super, dass gerade in diesem Bereich eine starke Frau geht.
Ja, das finde ich auch. Das ist richtungsweisend und wirklich ja ein tolles Rollenmodell, dass sie sind. Also finde ich persönlich, und ich glaube, da stehe ich für ganz viele Frauen in dem Bereich und auch mit der Expertise und dem Lebenslauf. Jetzt haben Sie schon dieses Wort Macht genutzt, das ja voll, also oftmals, ja, auch da, wenn ich wieder in Gespräche gehe mit Frauen, dann sagen sie oft, Macht hat sowas, hat so ein Geschmäckle. Das wird selten als positiv gesehen. Ich sehe das anders, weil ich denke, wenn man gestalten will, dann braucht man genau diese Macht. Wie empfinden Sie das? Wie stehen Sie zu diesem Thema Macht?
Macht kommt von Machen, und wer eine Macherin sein will, etwas verändern will, Verantwortung übernehmen will, der braucht Macht und braucht Machtposition. Deshalb bin ich da sehr entspannt positiv und sage auch von mir selbst, natürlich bin ich ein Machtmensch und weiß um die Verantwortung, die ich in dieser mächtigen Position habe, und finde es richtig, weil im Umkehrschluss würde ich ja sagen, ich möchte, dass andere die Macht haben, dass andere machen und gestalten können. Und da bin ich lieber selbst mit dabei.
Ja, das kann ich gut verstehen. Finde ich eine sehr gesunde Haltung. Nun haben Sie eben gesagt, ich bitte um Entschuldigung, wir sind so wunderbar im Gespräch. Ich verlasse jetzt ein paar der Leitfragen, weil ich das so spannend finde, was Sie erzählen. Sie sagen, die Grünen haben ja sehr frühzeitig die Quote gehabt. Das ist ja nicht in allen Parteien so. Und wenn man auch in die Wirtschaft guckt, da sind wir ja so ein bisschen immer noch, finde ich, wie die Schnecke im Kleistereimer. Es geht einfach zu langsam voran. Wie stehen Sie denn allgemein zur Quote?
Ich glaube, dass die Quote, ich bin fest davon überzeugt, dass die Quote ein wichtiges Instrument ist, um auch Machtverantwortung zwischen den Geschlechtern gerecht zu verteilen. Und meine Erfahrung ist, dass es ohne klare Regelwerke kaum funktioniert. Selbst mit Regelwerken ist es extrem schwierig. Ich habe neulich gerade wieder ein Gespräch mit Männern, die mir versuchen, glaubhaft zu sagen, dass wir doch eine bestimmte Position nicht mit einer Frau besetzen könnten, weil es dort ja um Komitee geht. Und das funktioniert natürlich so nicht. Und deshalb sind klare Regeln für mich zwingend. Wir haben das jetzt auch gerade noch einmal nachgeschafft bei der Besetzung der Gremien bei hier im Land. Und mit starker Unterstützung unserer Innenministerin Sabine Sütterlin-Barth, die ja CDU ist, aber da auch sehr klar entschieden ist, das ist sehr wichtig, dass wir als Frauen dann auch zusammenhalten und sagen, das setzen wir gemeinsam durch. Und auch bei den Sparkassen Gesetz, das haben wir jetzt geändert, dass wir in den Verwaltungsräten eben künftig Parität haben. Aber auch das waren längere Debatten.
Ja, davon habe ich auch gehört. Also längere Debatten, weil ja oft, also gerade in der Finanz- und Sparkassenwelt, ja häufig noch sehr Männer dominiert. Ich bin sehr froh, dass Sie das durchgesetzt haben, weil auch ich glaube, es braucht zumindest befristet die Quote, weil man ja immer sagt, erst wenn so 35% mindestens Durchmischung ist, fühlt sich auch niemand mehr als Außenseiterin. Deswegen schließt sich da gleich meine nächste Frage an. Bei den Grünen, ja, die Quote, da war es eine Durchmischung, aber sonst haben sie sicherlich in den Gremien sich oft als, naja, ich will nicht sagen die Einzelne, aber doch, also ich sag mal, waren sie ja in der Minderheit als Frau. Wie war denn das für Sie? War das besonders? War das mit der Durchsetzungsfähigkeit dann nochmal ein besonderer Schritt für Sie? Oder sagen Sie, nee, das eigentlich hätte ich damit gar kein Thema?
Also im Kabinett in der Landesregierung war es ja so, ich bin ja in der dritten Regierung gehört dabei, dass dort die Ministerpräsidenten jeweils darauf geachtet haben, dass die Ministerin auch quotiert sei. Das ist sehr schön, das spüren sie auch im Kabinett, dass sie eben nicht als einzige Frau dort sitzen. Und im Ministerium bin ich als solches auch hervorragend aufgenommen worden. Kannte das Haus, ja, durch Heide Simonis früher auch weibliche Führung, aber das war alles fein. Aber wo es tatsächlich war, das war in all den Sitzungen, wo wir die Rasen Nordbahn verkauft haben. Das habe ich ja gemeinsam mit meinem Kollegen in Hamburg gemacht. Und da haben sie natürlich in der Bankenwelt bei den Vorständen, aber auch bei den vielen Beratern immer Männer. Und wenn sie da in einem Gremium sitzen, sind 20, 30 Männer, alle verdienen relativ viel und haben den maßgeschneiderten Anzug an und halten sich für extrem klug und schlau. Und dann sitzen sie da als Frau, als Grüne und dann als Erzieherin in der Ausbildung. Und da braucht es schon sehr viel Stammfestigkeit, weil ich gerade in diesen Sitzungen auch die Sitzungsleitung hatte. Das hat nicht immer allen Männern gefallen. Und was mir da wirklich geholfen hat, ich habe eine ganze Zeit mal Yoga gemacht. Und da erlernen sie ja, sich zu erben, sich mit den Bogen zu verwurzeln und so eine stoische Gelassenheit, Standfestigkeit auch zu haben und auch so Selbstbewusstsein aufzubauen und zu sagen, so hier bin ich und da bleibe ich. Und das müssen sie aber in der Haltung, tatsächlich in der Haltungsfrage, den Männern auch deutlich machen und sich vor allem nicht davon irritieren lassen, dass Männer da schnell versuchen, so zu sprechen, dass sie es möglichst nicht verstehen, in der Hoffnung, sie würden sich nicht trauen zu fragen. Und immer schön gegenhalten, immer schön fragen, noch einmal nachfragen, noch einmal erklären lassen, dann stellen sie sehr schnell fest, dass da die Männer das Ganze selbst sieht. Das sind alles Ablenkungsmanöver, die in der Stadt sind.
Das finde ich sehr, ganz wunderbar, was Sie da gerade so sagen, weil das ist auch etwas, was ich in den Seminaren immer weitergebe. Und ich meine, Sie haben ja nun wirklich, wenn ich mal schaue auf die großen Themen, die Sie so in den letzten Jahren zurückmarken, Verkauf der HSH Nordbank, ja, das kann ich gut mir vorstellen, weil ich ja auch viel im Wirtschaftsbereich zu tun hat. Dann der Konsolidierungskurs, die Flüchtlingsaufnahme, die Kita-Reform, Corona und. Also das ist ja, das liest sich ja wie geballte Herausforderung. Und wenn Sie so sagen, ja, da muss man sich positionieren, das fällt ja vielen Frauen wirklich schwer, also zu sagen, in so einem Bereich frage ich nach und ich traue mich auch das nächste Mal noch und ich traue mich auch beim dritten Mal noch. Was würden Sie einer Jungfrau empfehlen, die jetzt wirklich so am Anfang ihrer Karriere steht und sagt, ja, das kann ich gut nachvollziehen, was Sie sagen, Frau Heinhold, aber ich traue mich in solchen Kreisen einfach nicht, weil ich tatsächlich dann wirklich, ich sag mal so einen kleinen inneren Kritiker auf der Schulter habe und sage, naja, die halten dich doch für klein, die halten dich doch für nicht so kompetent. Da muss man sich dann ja auch erstmal trauen. Jetzt haben Sie gesagt, Erdung über Yoga, Erfahrungswerte sicherlich noch. Haben Sie auch schon mal erlebt, dass jemand Ihnen Ihre Kompetenz absprechen wollte, wirklich so in direkter
Situation? Ja, weil er natürlich, also ich mit einigen der Herren da in den Vorständen verhandelt habe, dann haben die schon versucht, mir deutlich zu machen, dass sie eigentlich der starke Mann sind und ich so mich fragen muss, ob ich überhaupt die Position haben darf, auf der ich bin, so ungefähr. Und auch in Gesprächen, wir haben ja auch hier die Verantwortung für Liegenschaften, wenn Liegenschaften verkauft werden, wo ich auch einmal in einer Situation war, wo der potenzielle Käufer mal versuchte, mit meinen Mitarbeitern zu reden, bis ich ihm sagen müsste, ich bin hier die Verkäuferin oder die Verpächterin. Also, was war die Jungfrauen? Ich glaube, eins, was ganz wichtig ist, ist, sich selbst immer wieder zu fragen, was möchte ich eigentlich, was will ich eigentlich, wo sind meine Stärken, wie kann ich meine Stärken ausspielen, wie kann ich Netzwerke aufbauen, wie kann ich mich mit anderen austauschen. Mir hat zum Beispiel in früheren Jahren geholfen, dass ich Rhetorikkurse gemacht habe, weil sie dort ja nicht nur Rhetorik lernen, sondern eben auch selbstbewusstes Auftreten, weil sie dort auch lernen, wie sie durchschauen, wenn jemand Fragen stellt, die gar keine Fragen sind, sondern sie irritieren sollen. Also sich mit anderen zusammentun, sich Unterstützung erholen und sich auch einfach mental auf Situationen vorbereiten. Also ich weiß noch, als ich meine erste Rede halten sollte im Kreistag damals, und ich war vorher nie im Kreistag gewesen und wusste kaum, was es eigentlich für ein Gremium ist, und ich wusste aber, ich war dahin und muss meine erste Rede halten. Und ich war natürlich sehr aufgeregt. Es gab ja auch noch kein Internet, wo man sich jetzt informieren konnte oder irgendwie dran orientieren konnte, was man da vielleicht sagt. Ich wusste noch, was mein Thema ist. Und einen Tag vorher verschlug es mir dann die Sprache. Ich konnte also nicht mehr sprechen. Und dann bin ich in die Apotheke und habe signalisiert, irgendwas ist mein Stimme wiederkommt, dann haben sie mir was gegeben, davon wurde mir furchtbar übel. Und mir war einfach klar, durch diese Situation muss ich einmal durch. Und dann bin ich in einem Auto nach Segeberg gefahren, da aus meinem kleinen Dorf, habe neben mir Cola im Salzstein gesagt, das wird einmal durch. Das fährst dahin, so schlecht ist wie du hältst, keine erste Rede, hab das auch geschafft und war froh. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte und mir nicht gesagt hätte, das willst du jetzt einmal schaffen, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Deshalb kann ich nur raten, überlegt euch, was ihr wollt, nehmt euch was vor und versucht das dann auch, euer gesetztes Ziel, so klein wie es sein mag, durchzusetzen, tauscht euch mit anderen aus.
Wunderbar. Ja, wunderbar. Man sagt ja immer so leichthin, Entwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Das ist jetzt ein ganz wunderbares Beispiel dafür, sich zu trauen und das dann auch zu nutzen und dann die Erfahrung mitzunehmen und zu sagen, siehst du, habe ich ja doch geschafft. Muss ja nicht perfekt sein, aber ich habe es geschafft und ich bin dem nachgegangen. Wir haben jetzt 2-3 Mal schon dieses Stichwort Netzwerken, Verbindung, Unterstützen, Frauen untereinander, miteinander erwähnt. Und da würde mich sehr interessieren, Frau Ministerin, ist das so etwas, wo Sie sagen, da sind wir Frauen gut? Die meisten tun das schon. Männer sagt man ja immer nach, das sind exzellente strategische Netzwerker. Wie ist denn das so aus Ihrer Sicht bei den Frauen? Haben wir da noch nachgedacht?
Wir sind nicht gut. Das würde ich ehrlich sagen, weil wir zu Teil uns eher kritisch beäugen, leider, anstatt uns zu stärken und zu stützen. Und deshalb ist es auch an der Stelle wichtig, genau hinzuschauen, sagen, wo habe ich denn eine Verbindung? Müssen ja nicht alle 3 Frauen, die im Raum sein, sind mal Verbündete sein. Aber wenn ich eine finde und mich mit der austauschen kann, und das war mir immer wichtig. Ich habe noch heute eine meiner engsten Freundinnen, mit der war ich früher im Kreis, weil wir uns einfach verbündet haben, weil wir telefoniert haben, weil wir uns privat auch getroffen haben und gegenseitig gestärkt haben und ausgetauscht haben. Aber die Hoffnung zu haben, nur weil jetzt viele Frauen mit dabei sind, habe ich automatisch Verbündete. Das wäre eine falsche Hoffnung, sondern auch da kommt es drauf an, genau hinzuschauen und sich dann die Personen zu suchen, mit denen Netzwerken aufgeht.
Mhm.
Ja, also aber ein verklärter Blick, um zu sagen, oh, viele Frauen im Raum, ist meine Freundin, das wäre nicht richtig.
Mhm. Und sagen Sie, aus Ihrer Sicht, jetzt ist es ja so, dass eher so Frauennetzwerke wie Pilze aus dem Boden schießen, sagen ja kritische Männer, dass sie sagen, naja, warum macht ihr das nicht gemischt? Warum jetzt Frauennetzwerke? Wie stehen Sie dazu? Sagen Sie, ich sollte mich auch speziell mit Frauen umgeben oder eher gemischt? Oder ja, wie ist da Ihre Haltung zu?
Ich glaube, dass jede Frau das für sich selbst entscheiden muss. Wie ich war damals, als ich einen Rhetorikkurs gewählt habe, ganz wichtig, dass es ein Rhetorikkurs für Frauen ist. Da fühlte ich mich sicherer, da fühlte ich mich geschützter, da wollte ich den männlichen Blick in dem Moment nicht haben. Aber es gibt natürlich andere Strukturen, auch in der Partei, wo wir uns vernetzen, weil wir uns politisch näher sind als vielleicht andere Teile in der Partei, wo ich extrem gerne mit Männern zusammenarbeite und sage, da brauche ich gar nicht das weibliche Netzwerk. Aber da, wo ich sozusagen einen Schutzraum suche, weil ich sage, an der Stelle ist es jetzt wichtig, einmal in vertrauterer Runde zu sein, da kann es eben gut sein, dass gerade dann ein weibliches Netzwerk richtig ist. Und wo es auch aus meiner Sicht zwingend ist, ist bei der Frage, wie besetze ich Machtpositionen, wichtige Positionen mit Frauen. Und das werde ich besser so lösen, wenn ich Telefonnummern von Frauen kenne, die ich frage, ob sie Frauen kennen, als wenn ich Männer anrufe.
Ja. Und ist es denn dann so, wenn Sie, also vielleicht mögen Sie da mal aus dem Nähkästchen klammern, wenn Sie eine Machtposition zu besetzen haben, also ich, ist ja so, ich begleite ja weniger Frauen in der Politik als in der Wirtschaft, erlebe aber auch, dass Frauen top ausgebildet, wirklich top ausgebildet, sich eher bitten lassen. Also die würden nie ihren Hut von allein in den Ring werfen. Also ich frage oft, wenn wir so über Karrieregestaltung sprechen, weil wissen eigentlich diejenigen von dir, die dich unterstützen können, dass du den nächsten Schritt gehen willst? Und dann kommt oft so eine zögerliche Antwort. Naja, ich weiß nicht, ich brauche erstmal auch entweder das nächste Zertifikat oder die müssen mich fragen. Vorher bin ich nicht bereit. Wie ist denn da Ihr Erleben? Also brauchen Frauen nochmal so ein extra, ich sag mal, so eine extra Ermutigung, auch nochmal eine extra Bestätigung? Erleben Sie das anders, als wenn Sie jetzt einen Mann nominieren würden?
Also in der Regel ist es so, es hängt aber auch ein bisschen vom Alter ab und da hat sich zum Glück einiges getan. Und ich erlebe sehr selbstbewusste junge Frauen, die auch mit einer anderen Haltung rangehen. Deren Erwartung ist logischerweise, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf klappt, soweit sie Familie haben. Und die wollen sich einfach für beides entscheiden können. Und deshalb braucht es da dann eher sozusagen die Struktur, die es ermöglicht, auch die Ansage, wir organisieren das hier so, dass du auch Freitag Mittag gehen kannst oder Donnerstag früher. Und das erlebe ich auch, wenn wir hier im Leitungsbereich Positionen besetzen, dass natürlich diese Fragen bei Frauen, auch wenn unsere Männer sich sehr gut um ihre kleinen Themen kümmern und bei Frauen immer ein bisschen dominanter sind, dass sie schon im Einstellungsgespräch sagen, ich würde das gerne machen, ich kann mich auch voll einbringen. Aber 2 Tage die Woche, 16, 17 Uhr, muss ich einfach safe sein, dass ich meine Kinder da abholen kann. Und dass wir dann hier als Team eben auch sicherstellen müssen, dass insgesamt bei den Eltern und jungen Eltern dieses ermöglicht. Aber die bringen heute, Frauen bringen heute ein größeres Selbstbewusstsein mit, zum Glück. Und dieses Selbstbewusstsein heißt aber nicht nur, ich möchte eine verantwortungsvolle Position, sondern ich möchte auch die Sicherheit haben, dass ich es hinbekommen kann. Das ist ja wichtig, weil wir, ich würde mal so sagen, 10, 20 Jahren Frauen auch sehr zerrieben haben, weil als Gesellschaft den Anspruch hatten, ihr müsst auf der einen Seite im Beruf die Führungsposition haben, auf der anderen Seite müsst ihr die privat auch noch klappen. Und da muss es klare Absprachen und eine klare Organisation geben, weil sonst leiden die Frauen am allermeisten.
Ja, teile ich absolut. Also dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist ja leider auch, gerade wenn man nochmal auf die Wirtschaft guckt, immer noch einer der Karrierebremsen tatsächlich. Und Sie selbst haben ja auch zwei Söhne. Sie haben ja mittlerweile auch ein Enkelkind. Herzlichen Glückwunsch. Nun war ja so, als Sie durchgestartet sind, dieses Vereinbarkeitsthema, so vom Gesetzgeber her und auch vom Selbstverständnis, auch in der Wirtschaft oder jetzt auch in der Politik, da waren wir ja noch Meilen von entfernt. Also die Rahmenbedingungen sind ja heute deutlich besser. Wie haben Sie denn das geschafft, wenn ich mal so fragen darf?
Also die Rahmenbedingungen waren tatsächlich schlecht. Der Kindergarten im Nachbardorf hatte von 8 bis 12 auf und man kriegte auch nicht unbedingt einen Platz fürs Kind. Und die Grundschule, nicht nur, dass sie vormittags nur wenige Stunden stattfand, sondern ein Teil fiel auch Unterricht einfach aus. Da gab es ja morgens die Telefonkette, fällt wieder aus. Ich hatte das große Glück, sagen Sie, warum ist das Glück? Vielleicht ist es nicht auch Geschick, aber wie dem auch hier sei. Ich hatte auf jeden Fall die Situation, dass ich in einem großen Haus in der alten Schule meiner Eltern wohnte und dort meine Eltern mitwohnten, aber auch Freundinnen und Freunde. Das war eine sehr große Hausgemeinschaft. Und ich habe als Landtagsabgeordnete nachher natürlich so gut verdient, dass ich es mir auch leisten konnte, privat jemanden zu beschäftigen, die dann nachher was für meine Kinder mit da waren und habe Nachhilfe organisiert. Was dann so zu tun ist. Aber das Entscheidende war, dass ich in dieser Situation als verantwortliche Landtagsabgeordnete mit durchsetzen konnte, dass wir dann die verlässliche Grundschule bekamen. Wir hatten damals eine Debatte, Englisch in der Grundschule einführen oder nicht. Und wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, sei es war ein Teil des Sohnes an einem Tisch und wir diskutierten das. Also, wo ich gesagt habe, ich finde das mit Englisch in der Grundschule irgendwie auch super, aber erstmal, was sichergestellt sein muss, ist die Verbindlichkeit. Wir brauchen als Eltern eine Verbindlichkeit, dass nicht morgens die Telefonketten ankommen und für das 6-jährige Kind kein Unterricht stattfindet. Und da war so ein Punkt, wo ich auch merkte, mit dieser Erfahrung, den Hintergrund, konnte ich was erreichen. Das wurde dann verabredet und schwierig war es, und es wurde umgesetzt. Und deshalb brauchen wir junge Eltern, Männer wie Frauen, die aus der Praxis, aus dem Alltag heraus einfach beschreiben, in ihrer Verantwortung, was zu tun ist und was dann durchsetzen.
Wunderbar, das spricht ja auch für Hands-on. Also dieser Podcast heißt ja Mut zur Marke Ich. Und wenn ich da unserem Gespräch mal so ein Fazit ziehen darf, dieses Hands-on, wir beide haben uns ja kennengelernt im Rahmen einer Ausstellungseröffnung in der Kunst, die letzten ihrer Art von Markus Meyer in Kiel. Und da hatten sie ja die Motorsäge auch angelegt. Und Markus sagte hinterher sehr beeindruckt, also die ist tatkräftiger dabei als alle Männer, die ich je mit der Motorsäge gesehen habe. Und das zeigt sich ja jetzt auch, wenn Sie so sagen, Also diese Geschichte mit, wie sie ihre Kinder begleitet haben und dann sich aber für Reform eingesetzt haben, finde ich wirklich sehr beeindruckend. Also wenn wir das jetzt mal alles in einen, ja, in einen Guss bringen oder wie die Engländer so sagen, to put it all in a nutshell, was würden Sie denn so auf, also wenn Sie jetzt hier eine junge Frau vor sich sitzen hätten, die mit Ihnen nochmal spricht, ich möchte, ich nehme Sie als Rollenmodell, ich möchte Karriere machen, ich weiß noch nicht so ganz, wo mich mein Weg hinführt, was ist so ein Lebensmotto vielleicht zum Abschluss oder etwas, was Sie nochmal aus all Ihrer Erfahrung mitgeben würden? Was sollten wir tun oder auch lassen?
Ich würde mal sagen, überleg genau, was du wirklich möchtest. Trau dich, die Dinge einzufordern, die du machen möchtest. Sprich über die notwendigen Rahmenbedingungen, die du dafür brauchst. Und lass dich nicht von anderen irritieren, die dir sagen, dass du es entweder nicht kannst oder gerade die Situation ungünstig ist. Also wirklich den eigenen Weg suchen, den eigenen Weg gehen, sich und andere ermutigen zu schauen, ob man Menschen hat, die einen auch unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und ich merke das, wenn ich das auch sagen darf, wenn ich in den Kindertagesstätten bin ja in Teilen im Land auch unterwegs, schaue mich schöne Baumaßnahmen an, alles, was wir so erreicht haben. Und wenn ich mit Erzieherinnen spreche, treffe ich immer wieder junge Frauen, die sagen, dass sie das so großartig finden, dass eine Erzieherin Finanzministerin geworden ist, weil das für den ganzen Berufsstand wirklich so ein Mutmachen ist. Wir sind wichtig, wir können was, wir bringen was mit. Und das berührt mich immer sehr.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Einblicke auch in Ihrem privaten Hintergrund, Frau Ministerin. Ich bin sehr froh, dass Sie heute bei mir zu Gast waren.
Gerne. Machen Sie es gut. Danke.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es sehr gerne. Und denk dran, wieder neue Gesprächspartner gibt es in der nächsten Sendung. Und wenn du mehr über Karrieregestaltung, über Impulse für deinen Lebensweg wissen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Homepage unter www.nahlstedt-tcc.de Infothek findest du Webinare, weitere kostenfreie Impulse, unser Newsletter, um am Ball zu bleiben, damit ja, du bei deiner Karriere selbst Gestalter, Gestalterin bleibst. Viel Erfolg dabei. Deine Anja Mahlstedt.